SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 18.
Mein zweites Leben. 1. Der Morgen meiner neuerlichen Geburt begann für uns früher doch annehmlicher denn wie gewohnt. Man weckte uns noch vor der Matutine, denn man teilte uns frisches Stroh und frisches Leinen aus, gab uns als Morgenmahlzeit einen Kanten Brot und einige Fetzen Selchfleisch zur alltäglichen Schale mit Mehlgrütze. Und es erging der Befehl, dass wir alle, auch die mittlerweile Ambulanten, in unseren Betten zu verbleiben hätten, bis anderweitig Dispens erfolge. Es war also der Tag des hohen Besuchs gekommen, und die Wolken des Getuschels, welche ihm vorausgetrieben, hatten sich unterdessen zu festerer Kenntnis verdichtet. Bruder Guntram, der von sich selbst sagte, dass er täglich dem Herrn danke, in keinen Schweigeorden geraten zu sein, stets einem Schwatz mit uns Soldaten zugeneigt, wie er war, wollte ein Gespräch unserer Vorgesetzten mit einem Boten erlauscht haben. Ein Adliger sei es, in der Tat, welcher uns da angekündigt, und zwar ein französischer Marquis. Bruder Guntram ließ dieser Botschaft Raum, gebührlich zu wirken. Doch einer jener Franzosen, fuhr er dann fort, welcher zuvorderst Bürger war jener nationenumspannenden Republik des Geistes und der Wissenschaft, welcher auch unser König angehörte. Einer, dessen Schriften am preußischen Hofe gar höher geschätzt würden, denn in seiner Heimat, wo sie verfemt seien, wenn nicht verboten. Ein Gelehrter, in der Tat, welcher sich der philosophischen Medizin, dem Studium des menschlichen Leibs und der Geheimnisse des Lebens verschrieb und dem der Krieg ein Füllhorn ausschüttete an Objekten zur Anschauung. Im Briefwechsel sei er befindlich mit unserem König, welchen er solch Studien zugeneigter fand, denn seinen eigenen Monarchen, und welchem er versprach, dass die Früchte seiner Erkenntnis dereinst den Versehrten, Verkrüppelten aller Länder Linderung spenden mochten. Er sei darob nach Potsdam geladen worden, dieser gelehrte Marquis, und nutze nun auf der Heimreise mit höchster Billigung noch jede Gelegenheit, die preußischen Lazarette entlang des Weges aufzusuchen und dort nach außergewöhnlichen Fällen neuem Begreifen zu stöbern. Diese Kunde hatte in mir die Befürchtung erweckt, ein solch weltläufiger Mann müsse von dem Aufgebot in unserem Krankenlager recht enttäuscht werden. In den ersten Tagen nach der Schlacht hätte er hier noch manches Wundersame gefunden, hätte staunen mögen, welch Teile man alle einem Leib entreißen, welch Mengen an Metall man an welch Stellen in ihn hineinzuschießen vermochte, und blieb er dennoch am Leben. Mittlerweile jedoch hatten, wie gesagt, die meisten jener derart spektakulär Blessierten doch das Zeitliche gesegnet und die wenigen anderen Genesung und Ausmarsch gefeiert. Ich sah in meiner Vorstellung schon den imposanten Gelehrten toben in maßloser Enttäuschung ob der Vergeudung seiner Zeit mit uns aller Welts Rekonvaleszenten und malte mir aus, wie man ihm die Dahingeschiedenen aus den flachen, vollgelagerten Gräbern hinter dem Kloster würde ausscharren, ihm wenigstens die Überreste einiger außergewöhnlicher Fälle darzubieten. Nun, es sollte diese Fantasie sich bestens halbtreffend erweisen, denn die erste Enttäuschung war ganz auf der meinigen Seite. 2 Stunden vor Mittag, als wir alle schon in unseren Betten ungeduldig werden wollten, die einen dösten, die anderen es wagten, sich aufs Nachbarlager zu gesellen zum Kartenspiel, und die Gespräche über die avisierte Herrschaft lauter, derber und frecher zu werden begannen, da drang zu uns in den weißdämmerigen Saal endlich von draußen Murmeln, Trippeln, Türen schlagen. Freilich hieß es noch immer eine gute Weile harren, bis der gebührliche Empfang durch Kloster und Lazarett vorstand, bis die Visite in den anderen Sälen absolviert waren. Ich gestehe, dass in mir dabei mehr aufzukeimen begann, denn bloße Neugier, dass mich eine nicht recht erklärliche Empfindung anrührte, etwas Großes, Bedeutsames kündige sich an. bis endlich die Tür sich auftat zu unserem Saal und es hieß: »Attention, Männer, der Marquis von D.« Wie aber sank alles in mir, als ich von dem so lang und groß Verkündeten bei seiner Ankunft erblickte: nichts. Unser wackerer Chirurgus hatte alles versammelt, was in Lazarett und Umgebung nur kreuchte und fleuchte, an Badern, Fälschern, Wundärzten, welche begierig waren, einem solch vermeintlich Vorrangigen ihrer Zünfte zu begegnen, die ein oder andere nutzbringende Lektion von ihm zu erfahren. Diese Rotte an ehrerbietigen, beflissenen Männern drängte nun herein. Und ob das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, um welches sie schwirrten und wehsten, sie geistig überragte oder nicht, an Körpergröße tat er es jedenfalls keineswegs. Erst als dieser Schwarm am vordersten Krankenlager angelangt war, dem meinen schräg gegenüber, da schälte dieser eine sich heraus wie ein Falter aus der Verpuppung, und ich ward seiner ansichtig. Weinroter Brokat trat durch den Vorhang der strengen, reinlichen Blauröcke hervor, umhüllend eine Gestalt, welche geradezu hohn schien auf das Gewese, welches man um sie machte. Der Mann war von gedrungener Statur. Sein Leib schien geformt von einem Widerstreit, von gespannter Kraft und Hang zum Genuss. Man ahndete einen Kern des straff versammelten Elans, doch die Konturen waren beulend ausgepolstert von der zu üppigen Ausschweifung. Selbiger Leib steckte in Gewand, welches wohl wies, dass es seinem Besitzer nicht gebrach an Geld und Geschmack, doch dass sein Eifer auf sein Äußeres nicht genügte, der Anschaffung neuer Garderobe oft Aufmerksamkeit zu widmen. Der einst kostbare Rock war vom Gebrauch abgewetzt, war nachlässig getragen, die silbernen Schnallen der Schuhe stumpf und schief, die weißen Strümpfe vom Kot der Reise bespritzt bis hinauf zum Beinkleid mit einem Saum, an welchem eine Naht aufgegangen war. Der Kragen stand offen unter dem seidenen, schlampig geknoteten Tuch, und auf dem Haupt, welches daraus hervorragte, saß keine Perücke, sondern es stund ungezähmt sein längliches, wahres Haar in frühzeitigem Grau davon ab, wo es nicht schon schütter gewichen war. Rundlich, knochig und grob wirkte dies Haupt, und das Antlitz trug keinen Puder, obgleich seiner Haut eingeschrieben war die Erinnerung an einstige Pocken und die ädrige Rechnung für steten und reichlichen Trank. Ich hätte den Mann nach seiner Erscheinung gut jenseits der 50 Lenze gewähnt, wären seine Bewegung, seine Art nicht die eines deutlich Jüngeren gewesen. Er schien merklich froh, von dem Pulk um sich befreit zu sein, strebte mit umschweifloser Ungeduld auf die Bettstatt zu, schenkte der Tafel mit dem Namen des Kameraden einen halben Blick, zog währenddessen bereits das Leintuch beiseite, beschaute, betastete die Narben und war dann schon auf dem Wege zum nächsten Lager, noch ehe ihm der Blessierte die vom Fälscher befohlene Auskunft zu Art und Verlauf seiner Verletzung zu Ende gegeben. Noch ehe das emsige Gefolge ihm tuschelnd und vielbeinig huschend recht nachkam. Meiner selbst hatten jene Momente des ersten Anblicks des Marquis noch kaum genügt, mehr zu empfinden, denn die enttäuschte Verblüffung ob dieser derben, jeden Adel und höhere Weihen leugnenden Erscheinung. Doch nun flog mich, erfassend und klar, der Gedanke an: er ist ein Mann in Hast. Dieser hat keine Zeit zu verlieren. Und als er sich zur nächsten Leidensstadt wandte, da schaute ich zum ersten Mal für weniger denn einen Lidschlag in die Augen des Marquis und begriff, was dieser Mann an Feinheit und Größe besaß, das trug er innen. Es fasste die Welt, sog sie hinein und blickte zurück voller wachem Mitleid und traurigem Witz, mit zärtlicher Schärfe, flinkem Verstand. So schritt er von Bettstatt zu Bettstatt auf der Suche nach einer unbestimmten Sache. Er schien zu wittern nach der Fährte von Fäulnis und Tod, harrte beim Prall und rot gespannten Trommelfell frisch überwachsener Stümpfe, bei den knotig sich schlängelnden Narbenwürmern, bei den schmatzenden Mündern der letzten offenen Wunden. Doch selten vermochte etwas seine Merksamkeit für längere Zeit zu gewinnen. Hier und da erkundigte er sich beim Fälscher nach Geschichte und Behandlung eines Falls und wies dabei wenig Takt und Geduld für die altväterliche Lehre des ehrwürdigen Chirurgus. »Was gebt ihr dem?« fragte er am Lager eines in lächelndem Dämmer versunkenen Mannes, welchem jeder Atemzug ein leises Pfeifen unter dem Verband seiner Brust entweichen ließ. »Den teuersten Theriak«, antwortete der Fälscher mit Stolz. »Die Kugel, die er tapfer nahm, war unserem Major zugedacht.« Der Marquis lachte. »So, Theriak.« Der Stolz des Fälschers kämpfte gegen Verunsicherung. »Geradewegs aus Venedig.« »Nun, immerhin macht ihr euren Mann glücklich. Freilich gäb's das Opium darin ohne den nutzlosen Hokuspokus, auch für kleinere Münze, und ohne euch vor Venedig in der Quarantäne den Hintern wund zu hocken«, versetzte der Marquis und zog weiter, nicht achtend des sich unter der weißen Puderperücke einrötenden Angesichts des Chirurgus. Gelegentlich zog der Franzose einen dünnen Metallstab hervor, mit welchem er an Stümpfen, Narben, Wunden probte und stocherte. Zeitigte dies ein Aufstöhnen, Wehklagen des Blessierten, schaute er bedauernd auf und bat vielmals um Pardon. Doch schien's mir stets mit einer gewissen Überraschung, wenn nicht gar Ungehaltenheit, dass menschliche Schwäche, menschlicher Schmerz ihn in seinen Studien behelligen mochten. Endlich gelangte er ans Lager eines Kameraden, dessen Versehrung sein Interesse merklich mehr zu wecken vermochte. Schon beim Zurückschlagen des Betttuchs tat der Marquis einen Ausruf, welcher sich nur mit Mühe auf der Seite von Verblüffung und Neugier hielt, statt unangebracht blanker Freude. Eine Kanonenkugel hatte dem Manne nicht allein den rechten Arm, sondern Schulter und einen Gutteil des rechten Brustkorbs hinfortgerissen. Wie er dies überlebte, geschweige denn wochenlang, das wusste keiner zu sagen. Es hatte, wie er uns erzählte, auf dem Schlachtfeld vehementesten Protest gebraucht, dass man ihn überhaupt zu den Blessierten lud und nicht sogleich auf die Fuhre zur Grube. Die Feldschere wussten mit ihm auch nichts Besseres anzufangen, denn die Fransen des Fleisches ihm auszubrennen, die zuckenden Reste des Lungenflügels auszukratzen, Verband über das klaffende, nasse Loch zu winden und dem Armseligen so viel Branntwein einzuflößen, wie er schlucken mochte, in Erwartung, ihm den baldigen Weg in die Arme des Herrn leichter zu machen. Doch als er nach Tagen nicht sterben wollte, ihn Wundbrand, Frieselfieber, Lungensucht verschmähten und er allmählich genug zu Kräften kam, seine Qual herauszubrüllen, statt im wimmernden Delirium der Pein zu liegen, da sägte man ihm kurz und glatt, was noch an gesplitterten Knochen hervorstand, und nähte ihm über das ganze Leibesloch ein straffes Stück hellbraunes Leder. In der etwas ratlosen Überzeugung, dies könne ihn nunmehr wohl auch nicht größer schaden denn nützen, und wenn der Herr Patient sich weiter derart zäh erweise, dann sei es anders auf Dauer ja auch kein Anblick. Nun, der Mann hatte sich weiter an sein Leben gekrallt, und auch wenn er mager und bleich war, als wollte er durch die Gestaltsverwandtschaft Gevatter Heinz Gefallen heischen und er den lieben langen Tag lediglich mit bitterer Miene Löcher in die Luft starrte, war sein Wille zu stur oder seine Gewohnheit zu geizig, als dass er seinen letzten Atem hergegeben hätte. So also traf der Marquis diesen Gesellen an, aus dessen Leib das Schicksal solch einen Bissen getan. Und ich finde kein ehrlicheres Wort für die Miene, mit welcher er noch vor jeder Begrüßung nach dem Lederflecken tastete, denn staunendes Entzücken. Er fuhr mit den Fingerspitzen die Nähte entlang, trommelte behutsam auf die Scheinhaut, und erst als er gewahr ward, dass ihn der Mann anstarrte, an welchem er derart hantierte, blickte er ihm ins Angesicht und erkundigte sich, ins Deutsche wechselnd, nach Namen, Rang, Befinden. War aber freilich sogleich wieder ins Studium der Blessur vertieft, ohne wirklich ein Ohr zu haben für die Antwort. Dann schien der Franzose erstmals wahrhafte Aufmerksamkeit für unseren Fälscher zu fassen, ließ sich in breiter Ausführlichkeit die Natur der Verwundung wie den Gang der Behandlung schildern. Und obgleich der Chirurgus, ob der schieren Lebenszähigkeit des Patienten wenig wahrlich Stolzes von seiner Kunst und Wissenschaft zu berichten vermochte, gefiel er sich als Dozent besser, denn als hinterdrein hechelnder Altvater. Doch wie der Marquis dabei auf die Lederhaut starrte, als wolle er mit seinen Blicken sie durchdringen, wie er an die Nähte tippte und rieb, das verriet, wie sehr ihm all die Worte ein bloßer Ersatz waren dafür, schlicht um ein Messer zu bitten und das Siegel zu öffnen. Er legte die Finger seiner linken Hand flach auf das blanke Fell, als hoffe er darunter die Gestalt, die Wärme, das Pochen der Organe zu spüren, und seinem lauschenden Ausdruck nachzuschließen, ward diese Hoffnung womöglich sogar erfüllt. Während der Besitzer des Leibeslochs sich die Prozedur mit der indignierten Duldsamkeit des Fußsoldaten besah, welcher klaglos die Willkür hoher Herrschaften über seinen Körper verfügen lässt, ihnen dabei jedoch jegliche Hochachtung versagt. Meinerseits plagte mich seit dem Auftritt des Marquis sozusagen ein Jucken des Geistes. Die ganze Erscheinung wollte in meinem Gedächtnis ein Wiedererkennen hervorlocken, obgleich dies unmöglich sein konnte. Wie ich ihn da aber vertieft sah in das Studium des versehrten Leibes, überkam mich die Erhellung. Er war die Entsprechung einer Figur aus dem Alten Testament meines abgelegten Daseins. Just derart hatte Servasius Weitz defekte Uhrwerke studiert. Doch bald trat aufs Antlitz des Marquis ein neuer Ausdruck. Die Enttäuschung, dass wieder ein Mechanismus, ein Leib, mehr versprochen hatte an neuem Wissen, neuer Erfahrung, denn ihm letztlich zu entlocken war. Die Ernüchterung, dass auf der ewigen Suche wieder bestenfalls ein halbblinder Schritt getan war, den gewaltigen, seinen Gipfel in Wolken hüllenden Berg hinauf. Ein letztes Mal fuhr der Marquis über den Lederflicken, fast wehmütig und womöglich erwägend, ob man nicht doch dem Blessierten die außergewöhnliche Wunde wieder aufreißen mochte und einen Blick hineintun in die Höhlen des lebendigen Leibes. Dann erhob er sich, ein kurzes Wort des Abschieds zu dem Manne murmelnd, doch schon dessen Antwort den Rücken zugewandt und zum nächsten Lager, zur nächsten Hoffnung strebend. Die folgenden Stationen unseres Kreuzwegs der Versehrten absolvierte der Marquis geschwinder. Was ich da an Blessuren fand, war im Vergleich samt und sonders sehr gewöhnlich. Und wenngleich der Franzose nirgends verzichtete auf zumindest den einen prüfenden Blick, ob sich nicht doch ein unerwartet lohnendes Detail offenbaren möchte, so merkte man ihm an, dass ihn kein wahrhafter Glauben mehr trieb an eine weitere Entdeckung wie den halbbrüstigen Eben. Meinerseits wissend, wer noch in den Betten lag, hier einer, dem das Platzen seines Musketenschlosses das Augenlicht ausblies, dort einer, dem ein gesprengtes Pulverfass Haut und Haar am halben Leib versenkte, und wir mit unseren geborstenen oder abgetrennten Gliedern, sah ich den Marquis bei diesem Mangel an Glauben im guten Recht. Binnen kurzer Frist fände seine Visite wohl ihr Ende. Da aber kam es mich seltsam an. Es stieg in mir unerklärlich eine Wolke der Traurigkeit auf, wie über einen großen Verlust, und etwas in mir fieberte nach Eingebung, wie man den Abschied womöglich noch hinauszögern möchte. Heute sagte es sich leicht, dass mich der Weltgeist anwehte mit verstandeslosem Begreifen, dass sich in jenen Augenblicken mein weiterer Weg entschied. Doch vom Ende betrachtet, alle versäumten Abzweigungen im Dunkel verdörrt, scheint jeder Weg als der eine, der schicksalsbestimmte. Wäre damals der Marquis achtlos an meinem Lager vorübergeschritten, wer weiß, von welcher Warte ich heute mit nämlicher Überzeugung von Unausweichlichkeit schwadronierte. Was immer jedoch in mir diese geheimnisvolle Empfindung zeitigte, den Marquis streifte es wohl auch. Als er und sein Gefolge schließlich anlangten bei mir, schilderte ihm der Fälscher lediglich kursorisch meine Allerweltsblessuren. In der vollen Erwartung, man würde mein Lager sogleich passieren. Der Marquis jedoch hielt inne, ließ mich die Beine entblößen, betrachtete sie. nicht mit wahrem Interesse, sondern als harrte er nicht minder auf irgendeinen verborgenen Anlass, sich meiner näher zu widmen. So stund er unschlüssig, las meinen Namen von der Tafel, fragte noch einmal nach der Natur meiner Verwundung, fand aber nichts, sich und den geringschätzigen Chirurgi Grund zu geben, zu weiterem Verweilen. Schon wollte er sich ab- und weiterwenden. Da schaute er noch einmal in mein Antlitz, und dabei streifte sein Blick, was mir noch stets an der Lederschnur um den Hals vor der Brust hing. Ich erkannte das Aufblitzen in seinen Augen, setzte mich unwillkürlich so auf, dass die silberne Rose freier aus meinem Hemde hing. Der Marquis trat näher an mein Lager, beugte sich vor. Ihn umgab eine Aura süßlich schweren Parfums, unter dem etwas Bitteres lauerte und biss, wie ein Strauß Spätsommerblüten, deren erste Stängel bereits verwesen. Mit der linken Hand, erst da fiel mir auf, dass die rechte stets im weißen Handschuh aus Glacéleder blieb, fasste er nach der Rose, hielt sie sich vor Augen. »Wer schuf dies?« war seine erste Frage an mich. Und die zweite sogleich, »Woher hat er es?« Und noch bevor ich ihm den Mechanismus entdecken konnte, hatte er ihn bereits selbst erfasst, ließ behutsam die Rose erblühen und sich wieder zur Knospe falten. »Ich selbst schuf sie«, gab ich zur Antwort, und sprach es mit allem an Schlichtheit und Wahrheit, was noch in meinem Herzen war. Dennoch sah ich den Zweifel in den Augen des Marquis, welcher freilich an diesem Ort eher einen Strauchdieb denn einen Erschaffer mechanischer Wunder anzutreffen glaubte. »Ich war Uhrmacher vor dem Krieg«, setzte ich also hinzu mit der lässlichen Unterschlagung meines Lehrbubenstands. Dies aber war für mich das wohl größte Zeichen, dass ein Verständnis, eine Bestimmung den Marquis und meiner selbst von vornherein verbanden. Er nickte und fragte nicht weiter, fragte nicht nach dem Wo, Wann und Wie, sondern versank wieder in der Betrachtung dessen, was für ihn einzig zählte, dem fassbaren Beweis meiner Kunst. Er wandte die silberne Blume hin und her, tastete behutsam ihre Dornen und Blätter, ließ sie noch einige Male sich öffnen und schließen, als suche er Fehl und Tadel, die doch die Arbeit eines zufälligen Soldaten in einem beliebigen Provinzlazarett gewiss aufweisen musste. Er vermochte sie nicht zu finden. Er blickte mich an mit einem Ernst, welcher versicherte, dass dem Marquis dergleichen nicht leichtfertig über die Lippen kam. »Dies ist vorzügliches Werk.« Ich nahm das Lob widerspruchslos, mit dem demütigen Stolz, es berechtigt zu wissen. Nun konnte es schlecht länger ausbleiben, dass der Marquis mich weiter befragte. Doch schien's geradezu, als hätten wir da bereits jenen Pakt geschlossen, welchen wir dann lange, zu lange halten sollten. Einander stets unsere Geheimnisse zu belassen und nie auf Kunde zu drängen, wo es den anderen in Verlegenheit bringen mochte. Und dennoch schätzt er dieser Tage das Kriegshandwerk mehr denn die Uhrmacherei. Tastete der Marquis also vor, mir überlassend, was und wie viel ich preisgeben mochte. »Es war mir eine Weile dienlicher«, gestand ich nach kurzem Überlegen. »Meine Leidenschaft war das Soldatentum freilich nie. Und nun hat's wohl eh sein Ende«, zeigte ich auf meine ledierten Haxen. Es war all das bloße Feststellung und doch auch, wenn er nur wollte, eine gewisse Aufforderung an den Marquis. Der nahm sie mit Vorsicht an. Er kehrt also zurück zu seiner Werkstatt? Zu Weib und Kind in die Heimat? Ich schüttelte den Kopf. Nichts davon hab ich. Und verbiss mir die Lüge, ein Mehr hinzuzusetzen. Doch gab ich mir Mühe, jedes Bedauern aus meinem Ton fernzuhalten. »Ihr wäret frei, so denn jemand Verwendung hätte für euch?« fragte der Marquis und blickte mir dabei tief in die Augen. nicht jedoch meiner Antwort willen, sondern ergründend, was und wen er sich einhandeln möchte, gebe ich ihm ein Ja. Alles, was mich in dieser Welt noch bindet, liegt in eurer Hand, antwortete ich auf die Rose blickend. Er ließ das silberne Gewächs behutsam aus seiner Handfläche gleiten, dass es wieder um meinen Hals baumelte. Dann, so ihr willens seid, werdet ihr wohl von mir hören. Er erhob sich, studierte noch einmal die Tafel mit meinem Namen und wandte sich dann an seine Schar von Feldscheren. Meine Herren, ich habe Ihre Geduld lange genug beansprucht. Wenn ihr die Güte hättet, mich in den letzten Saal zu weisen. Und damit entschwand er. 2. Es sollte noch nahezu ein Monat ins Land gehen, bis der Marquis mir wieder erschien, mich vollends in jenes neue Dasein zu geleiten, von welchem ich allenfalls schattenhaft ahndete, dass es bereits Gegenstand war eines Schriftwechsels in höchsten Kreisen. Wenn mir etwas verriet, dass zu jener Zeit Briefe mit Erwähnung meines Namens hin und her gingen zwischen Paris, Berlin und dem Heereskommando, dann war es die spöttische Hochachtung, welche Offiziere und Klosterbrüder mir gegenüber nun des Öfteren an den Tag legten. »Ein ausgesucht schönes Stück Fleisch unseren Günstling zu mästen«, hieß es da etwa beim Kredenzen des Essens, oder »wär's unter eurer Würde, den Saal zu fegen, wenn man uns Halbgenesene zur niederen, nützlichen Arbeit wies?« Dergleichen kam mit dem frotzelnden Staunen, welches der ausgesucht hässlichen Lieblingsmätresse eines Monarchen gelten mochte. Man zweifelte am Urteil des Fürsten, wagte jedoch nicht, gar zu offen zu scherzen, sollte dies dem Mächtigen zu Ohren kommen, oder gar die Gunst doch ihre Berechtigung haben und dies Subjekt wahrhaft Ehrerbietung verdienen. Ich freilich schrieb dies alles allein jener Aufmerksamkeit zu, welche mir der Marquis bei seiner Visite erwies. So traf es mich mit Verwunderung, als eines Mittags der Kommandant unseres Lazaretts mir verkündete, »Er ist entlassen aus den Diensten des Königs und aus unserem Lager. Mache er sich bereit, morgen holt man ihn ab.« Ich saß dem Manne an, dass er auf meine Verblüffung gehofft und seine Genugtuung darin hatte. Und seine weitere Erläuterung, die schlüpfrige Pause darin, nicht minder in Erwartung eines Effekts wohl vorbereitet war. »Man entlässt ihn in Ehren und auf höchsten Befehl. Der König selbst fand einen vorgeblich besseren Nutzen für euch. Dann glaubt euch keineswegs frei. Er wird überstellt an den Marquis von D., wie es heißt, zu dessen persönlicher Verwendung.« Doch gleich welchen Ton er sich mühte, in die letzten zwei Wörter zu legen, ich tat ihm nicht den Gefallen, darob irgend anderes zu empfinden, denn die offensichtlichste Freude. Als bald nach Anbruch des anderen Tags der Marquis zurückkehrte in unser Kloster der leidenden Leiber, da brauste er lediglich von Bruder Guntram begleitet in unseren Saal herein. Diesmal war seine Ungeduld nicht die eines Suchenden, sondern jene eines Mannes, dem die Wirklichkeit gar zu träge allem hinterherhinkt, was sich in seinem Geiste bereits planvoll vollendet fand. Einen kurzen, wehmütigen Blick lediglich warf er auf das leere Lager, wo bei seinem letzten Besuch noch der ledergeflickte Kamerad gelegen. Wie ich später erfuhr, hatte der Marquis um königliche Erlaubnis ersucht, auch diesen als Studienobjekt zugesprochen zu bekommen. Allein hatte ihn mittlerweile der Tod mittels eines Durchfalls dahingerafft, wo all die Versehrung zuvor versagte. So also verblieb dem Marquis lediglich meine Wenigkeit zum Gewinn. »Jakob«, rief er mir, der ich auf der Kante meiner Bettstatt sitzend harrte, schon von der Türe aus zu. »Nun hol ich euch.« Und sein Lachen verriet, dass er den diabolischen Ton dieser Worte erfasste. Der Marquis trug den nämlichen weinroten Anzug wie bei der ersten Visite, oder jedenfalls einen von kaum unterscheidbarer Farbe Fasson, und er schien mir noch weniger Anstalten zu machen, durch Puder und Putz verbergen zu wollen, dass er sich auf langer, strapaziöser Reise befand. Umso mehr fiel mir ins Auge, das seine rechte Hand wieder in einem vornehmen Glaséhandschuh steckte und dessen linkes Gegenstück umklammert hielt. In der linken jedoch baumelte ein Stoffsack, und selbigen warf er mir zu, noch ehe er ganz an meinem Lager anlangte. »Gewandt für euch, Jakob, dass ihr den Soldaten vollends ablegen mögt. Ich hoffe, das Regiment nannte mir die treffenden Maße. Bitte kleidet euch um und lasst sehen, wie es euch steht.« Ich hatte mir für die Reise einen zusammengewürfelten Aufzug gewählt, welchen ich der Barmherzigkeit der Fratres und dem Dahinscheiden einiger Kameraden verdankte und welcher mich wohl aussehen ließ wie einen tölpischen Bauern, der den Fundus einer Schauspielertruppe plünderte, um als, man wusste nicht recht, verarmter Edelmann oder in Unehren entlassener Offizier aufzutreten. Dennoch öffnete ich den erhaltenen Beutel mit zögerlicher Bangheit. Mich einkleiden lassen von einem, der sich anheischte, mein neuer Herr und Meister zu werden. Das mochte gar flink und augenscheinlich Zeichen sein, wie bald es ein Ende hatte mit jeder neu gewonnenen Freiheit. Was ich aus dem Sack hervorzog, bändigte jedoch sogleich diese Furcht. Der Marquis ließ sich offenbar im rechten Wortsinne nicht lumpen. Meine Finger verrieten noch bei der ersten Berührung die Kostbarkeit des Baumwolltuchs, und es fand sich alles, aus mir einen feinen Herrn zu machen. Juste au corps, Beinkleid, Hemd, Strümpfe, Schnallenschuh. War der Marquis allzu neugierig zu erfahren, wie sich seine Wahl an mir machte, oder unvertraut mit jeder Vorstellung von Charme? Jedenfalls sah er merklich keinen Anlass, sich abzuwenden, während ich mein Gewand wechselte. Prächtig, das lässt sich fürs Erste sehen, vermochte er bald zu verkünden. Dennoch schickte er sich an, mir hier an den Schultern, da am Schenkel die Nähte, Beulen und Falten gerade zu zupfen, bis er mit meiner Erscheinung zufrieden war. »Nun, die Feinheiten wird euch mein Schneider noch richten. Bis Paris seid ihr mir allemal aber ein ansehnlicher Reisegefährte.« In der Tat verlieh mir die neue Montur eine Empfindung der aufrechten Würde. Ich war es nicht mehr gewohnt, wenn ich es denn jemals gewesen, dass mir ein Tuch so schmeichelte, dass es mir zugleich wärmend und kühl auf der Haut ruhte, ohne ein Kneifen oder Kratzen. Dass ich fühlte, wie mir mein Rücken gerader, meine Brust breiter, meine Schultern straffer zu werden schienen, ohne dass mich etwas zwängte, drückte, einschnürte. In diesem Gewand hätte ich mich an jeden Hof gewagt und mich unter den Adel als seinesgleichen gesellt. Was aber die scheinbare sartoriale Erhöhung meines Standes auf feinsinnige Weise wieder ein gutes Stück herabsetzte, das war der Vergleich. Ich mochte in gepflegterer, neuerer Manier herausgeputzt sein. Doch so nachlässig der Marquis seine Kleidung trug, so ließ sich die meine als deren bloßer Abglanz erkennen. Ihr ins Altrosé spielendes Rot war wie ein verblasster Ton des Seinen. Wo sein Besatz, seine Knöpfe matt golden glänzten, funkelten die meinigen mit nämlichem Wappen geprägt silbern. Statt mit doppelten Reihen geflochten rankender Bordüre waren meine Säume mit schlichten Linien geziert. Meine vorige Uniform war kaum weniger geeignet, der Welt meine Zugehörigkeit und meinen Rang aufzuzeigen. Freilich wusste ich selbst noch immer nicht, worin denn dieser Dienst für meinen neuen Herrn eigentlich bestünde. Folglich unentschlossen fiel meine Antwort aus, als selbiger nach zufriedener Musterung fragte: »Als denn, Jakob? Ihr seid bereit zur Reise?« »Hier jedenfalls hält mich nichts mehr«, gab ich zurück, wohl gar offensichtlich, dass mich andererseits nicht viel zog ins Unbekannte. »Nicht so zaudernd«, lachte der Marquis, »ihr werdet schon noch erfahren, was euer neuer Zweck ist und Ziel. Doch lasst mich euch unterwegs einweihen, während die Kutsche Meilen macht.« Und als er sah, dass dies meiner Beruhigung nur bedingt zuträglich war, setzte er hinzu: »Ihr gab mir doch euer Vertrauen. Nun wär's fehl an der Zeit, es mir zu entziehen, jetzt, wo ihr mir so oder so ausgeliefert seid.« Lachte schallend, wandte sich um zur Tür und winkte mir, ihm zu folgen. Der Abschied vom Lazarett war schnell genommen. Jenen Kameraden und Klosterbrüdern, welche ich liebgewonnen, hatte ich bereits am Vorabend mein Adieu gesagt, wobei uns der Krieg zu sehr ans Nimmerwiedersehen gewöhnte, als dass wir es zu herb empfanden, an einer weiteren Gabelung der Pfade zu stehen. Ob die übrigen mir Neid zum Geleit gaben oder Gleichgültigkeit, scherte mich nicht. Als letzter öffnete uns schließlich Bruder Guntram die Pforte ins Freie und entließ mich mit den lachenden Worten: »Geht mit Gott, aber nun hebt euch von hier und geht.« So also kam ich durch das Klostertor erneut zur Welt. Mein Empfang war diesmal zumindest prunkvoller. In Erwartung stand dort selbst die Kutsche des Marquis parat, wobei an deren Türen zwar das Wappen prangte, welches auch die Knöpfe des Gewands des Marquis zierte, sie aber sonst ein Gefährt war, welches seine Bestimmung sichtlich nicht in der Repräsentation hatte, sondern der Reise. Schmucklos war sie ausgeführt und robust, wenn nicht gar klobig zu nennen. Gesäubert hatte man sie wohl vor vielen Stationen zuletzt, Kot und Staub hatten ihre Wände bespritzt und matt bepudert. Und es war ein Gutes, dass es meiner selbst an jeglichem Bündel ermangelte, sie weiters zu beschweren, so vollgestopft und beladen war sie bereits mit den Truhen und Koffern meines neuen Herrn. Das mochte mich anfänglich verblüffen, hatte ich doch den Eindruck eines höchst uneitlen Mannes gewonnen, welcher kaum solche Mengen an Garderobe und Putz mit sich führen würde. Doch erkannte ich aufs Kutschdach gezurrt eine Kiste wieder, welche ich am gestrigen Tage die Fratres mit Büchern und Schriften hatte einräumen sehen. Und da schwante mir, was die nächsten Wochen mir bestätigen sollten, dass all die Fracht nicht Ausstattung war für die Reise, sondern deren Beute. Was der Marquis an Toilette und Kostüm benötigte, füllte grad einen Mantelsack. Doch kaum ein Halt auf unserem Weg, an dem er nicht neue Kuriositäten, Apparaturen und Bücher über Bücher des Einsammelns wert befand. Unser Kutscher schien nicht zuletzt nach seinem Vermögen gewählt, noch das schwerste und sperrigste Gepäck auf den Wagen zu wuchten. Er war ein stämmiger, kugelköpfiger Kerl, maulfaul, ohne unwirsch zu sein. Er schien's mir stets selbst bei grimmigster Witterung zufriedener auf seinem Kutschbock, im Stall bei den Gäulen, denn im Gespräch unter geschwätzigen Leuten. An ihm war Exempel geboten, wie's aussah, wenn der Marquis jemanden wahrhaft als seinen Bediensteten einkleidete. Er trug Weste und Rock einer Livree, deren irdenes Braun und schwarze Borten bereitwillig die Verschmutzungen der Reise kaschierten. Doch trug er sie aufgeknöpft und darunter Hemd, Beinkleider, Stiefel von behaglicher Wärme und Weichheit, welche auch auf dem Bock eines Heuwagens nicht fremd erschienen wären. Er war ein Mann, welcher sich die gebotene Subordination überstreifte, ohne sich darunter ausgelöscht zu finden. Der Marquis grüßte ihn mit einem: »Verzeiht, wenn ich euch nicht einmal Zeit ließ für Wein oder Nickerchen.« Der Kutscher öffnete uns den Verschlag mit einem Lachen, welches andeutete, dass er ähnlichen Scherz nicht zum ersten Mal hörte und an anderer Station schon noch auf seine Kosten käme. Und ich kletterte hinein in das Gefährt, welches mich forttragen sollte aus meinem militärischen Zwischenleben. Ich bekam in den anschließenden Wochen genügend Gelegenheit, diese Kutsche hassen und verfluchen zu lernen. So viel ich bereits herumgekommen war in der Welt, hatte ich doch das meiste davon auf meinen eigenen Füßen durchmessen und dabei oft die hohen Herrschaften beneidet, welche sich ohne die Strapazen des Marschierens durch die Landschaft tragen ließen. Ach, wie gern sind die erfüllten Wünsche die beste Strafe für dergleichen Missgunst. Wie bald sehnte ich mich nach dem kräftezehrenden, doch geraden Trott von Schusters Rappen. Keine halbe Stunde währte unsere Fahrt, da hatte mich alles Erstaunen verlassen, dass bei so wenig Acht auf äußeren Prunk das Interieur eine solch luxuriöse Polsterung aufwies. Hei, was ward man in so einem Verschlag hin und her geworfen. wie ließen einen die Räder jede Unebenheit büßen, wie schüttelten und stießen sie einem jeden Stein, jedes Loch, jede Rille der Straße in die Knochen. Dem Marquis, dem's nicht anders erging, bot sich immerhin ein Remedium, sein Amüsement über mich. Es war nicht allein, dass mir unsere Fahrt eine Landkarte der blauen Flecken auf den Leib prellte, und selbst die Erleichterung meiner noch nicht recht marschbereiten Beine eine bloß vermeintliche war, da sie pochend anschwollen und jeden Polterer, Holperer, Stoß des Wagens mit zornigem Aufruhr quittierten. Nein, zu all diesem Ungemach fasste mich das Schaukeln des Gefährts nicht anders an, denn der Seegang mancher Menschen, sobald sie festen Boden tauschten gegen die schwankenden Planken eines Schiffs. Und wie solch unglückliche Landlebewesen den Spott der sturmgewohnten Matrosen zu erdulden hatten, so mochte der Marquis sich nicht gänzlich das Feixen verkneifen, wenn ich stöhnend und grünlichen Angesichts auf meiner Kutschbank hing. Da sprach ich wohl voreilig, als ich euch einen ansehnlichen Reisegefährten hieß, versetzte er etwa. Und von eurer Konversation hatte ich mir auch mehr erhofft, denn solch wenig tiefsinnige Rülpser. Wenn ich zur Antwort freilich einen hastigen Sprung ans Fenster und einen Schwall meiner letzten Mahlzeit gab, dann ließ er halten, reichte mir von seinen feinen Sticktüchern, mich abzuwischen und mir feuchte Wickel zu machen. Er war wohl bedacht, nie wahrhaft gehässig zu werden, und wusste, wann er Mitleid zu zeigen hatte, mein Elend zu lindern. Dass er dennoch unwillentlich beitrug zu meinem Übel, wagte ich ihm nicht zu offenbaren. Jenes schwere Parfum, welches ihn stets umwolkte, nahm in der abgeschlossenen Enge des Verschlags eine erstickende Mächtigkeit an, träufelte mir seine bittere, schimmlige Süße tief in Nase und Kehle. Und je tauber auf Dauer mein Riechorgan dabei ward für dessen Blumigkeit, je stärker kroch darunter das Verwesende hervor, als hätte man einen Kadaver unter Rosenblüten begraben. Es mag der Marquis selbst ein Empfinden dafür gehabt haben, jedenfalls ließ er das Fenster fraglos offen stehen, selbst wenn an den morgendlichen, abendlichen Säumen zur Nacht bereits die Kühle des Herbstes uns umflutete und an trockenen Tagen die Räder den Staub der Straßen hereinwirbelten. Unser Ziel, so viel hatte sich am ersten Tag noch bestätigt, war das Heim des Marquis in Paris. Doch unsere Route war nicht in dem Vorsatz gefasst, selbiges Ziel in kürzester Frist zu erreichen, sondern dem Wege dorthin so viel abzutrotzen an Erkenntnis als möglich. Wie ein Käfer auf dem Tisch sich nach jedem Krumen wendet, so lenkten wir uns bald hier, bald dorthin von der geraden Linie, wo immer ein weiteres Lazarett, die Residenz eines Gelehrten, ein Städtchen mit gerühmter philosophischer oder medizinischer Fakultät, einen Brosamen des Weltwissens versprach. Die Lazarette ließen mich rückschauend mein Glück empfinden, in dem trockenen, sauberen, geräumigen Kloster mein Lager gefunden zu haben, wenn ich ansichtig ward, wie man hier das Elend pferchte, in stockfleckige Zellen, stickige Stuben. Und die Visiten bei den Philosophen und Doktores ließen mich gleichsam wieder zum Lehrbub werden, welcher als stumm staunendes Gefolge seines Meisters sich in die Salons und Studierkammern der hohen Herrschaften schleichen darf, dort aufzuschnappen, was immer die noch nicht gänzlich geweiteten Pforten seines Begriffs zu passieren vermochte. Es diente uns jedoch jene mäandernde Reise auch, uns ein wenig zu belauern, auszuspähen, uns im Spiegel der Begegnung mit anderen zu mustern. Der Marquis, welchen ich dabei zum Anblick bekam, war und blieb in allem Wesentlichen jener, den ich sogleich bei seinem ersten Auftritt kennenlernte. Getrieben von einer Ungeduld, einem Streben und Suchen nach einer nie recht beschriebenen, tieferen Wahrheit. Dabei ohne Achtung für allen äußeren Rang und Prunk. Er wusste, auf der Klaviatur des Standes, des Zeremoniells zu spielen, wo ihm dies Vorteil verschaffte, ihn einem Ziele näher brachte. Doch darüber hinaus galten ihm Orden, Adel, Titel, nichts, wenn ihm die damit behängte Person durch Charakter und Wirken keine Ehrfurcht gebot. Ich sah ihn mit dem blitzwachen Stiefelknecht eines Majors länger parlieren, denn mit dem ebenso eingebildeten wie einfältigen Offizier selbst. Und er vermochte über Stunden, gebannt in staubiger Kammer, zwischen Türmen von Schriften, auf einen mottenzerfressenen Sessel gezwängt, den Ausführungen eines skrofulösen Philosophen lauschen, welche ich ein kaum durchdringbares Dickicht an Worten und Gedanken fand, wenn er darin nur den Schimmer eines neuen Blickes hinter den Vorhang des Weltgeheimnisses zu ahnden glaubte. Scheuchte mich aber noch vor Ende der so gelehrten wie leeren Präambel aus den vollbesetzten Rängen des Auditoriums auf, mir die Schamesröte auf die Wangen treibend, wenn ein hochgerühmter Professor ihm beim Vortrag keinen Eindruck machte, polterte durch die Reihen der verdutzten Studenten hinaus mit einem durchaus vernehmlichen »Kommt, Jakob, hier möchte man unsere Zeit mit Eseleien vergeuden.« Meinerseits war ich bemüht, dem Marquis das Bild darzubieten eines dienstfertigen, schweigsamen Gefährten, welcher ihn weder durch Trägheit noch Vorwitz behelligen würde auf seinen Bahnen. Bis ich herausgefunden, was mein Herr sich denn erhoffe, wähnte mir der gleichen Zurückhaltung der klügste Anzug, auch wenn ich ahndete, dass der Marquis nach anderem Ausschau hielt an mir. Wenn die Spitze seines metallenen Stabes in der Wunde eines blessierten Soldaten einen außergewöhnlich klaren Einblick erstocherte auf das Spiel von Sehne oder Gelenk, wenn ein Fälscher eine vor Selbstüberzeugung strotzende Dummheit äußerte oder im Halbsatz eines Gelehrten der Funke einer unerwarteten Erkenntnis aufleuchtete, wenn ihm die Wunderkammer eines Kleinfürsten das Gerippe eines veritablen Fabelwesens in die Hände gab oder das Volk eines Städtchens bei einer Reliquienprozession verzückt niederfiel vor dem vermeintlichen Gallenstein eines örtlichen Heiligen. Dann huschte der Blick des Marquis gern flink und prüfend zu mir. Dann suchte er stumme Entsprechung für die Entfachung seiner Neugier, seines Staunens, seines Spotts. Und wenn er im nämlichen Moment mich ebenbürtig wachgestachelt fand oder grinend, dann schien mir eine bestätigte Zufriedenheit lächelnd über seine Miene zu gehen. Wie aber ging es zu, dass ich noch immer nicht näheren Wissens war, wozu der Marquis meine Wenigkeit aus den Diensten des Preußenkönigs entführte? Nun, meinen groben Verdacht hatte er mir noch am ersten Tage zur Gewissheit gemacht. Es verlangt euch zweifellos nach Erklärung, welch Dasein euch in Paris, euch unter meinem Dach bestimmt sein soll, hatte er angehoben, als wir das Kloster vielleicht 2 Stunden hinter uns gelassen. Nun, Jakob, ihr saht, welch Eindruck euer Werk auf mich machte. Und ich bedarf eines Uhrmachers von eurem außerordentlichen Geist und Geschick. Ich nickte ihm, bedeutend, dass ich mir dergleichen und so viel bereits selbst zusammenreimte. Wenn ich aber ein weiteres Mal euer Vertrauen beanspruchen darf, fuhr er fort, so würde ich, mit euer Verlaub, alle fürdere Ausführung aufsparen zu unserer letztlichen Ankunft. Als wäre es wahrlich an mir, ihm dies zu gestatten oder anders zu gebieten. Ich hoffte, mein Schulterzucken wäre keine gar zu resignierende, widerstrebende Einwilligung. Nun mögt ihr sagen, weshalb sollte es euch schwerer sein, blind dem Geheiß jenes Marquis zu folgen, denn ihr es Jahr und Tag mit den Befehlen eurer Offiziere klaglos tatet? Ich verüble euch nicht diesen Gedanken, welcher mich damals durchaus selbst umtrieb. Doch es hatte in meinem Gemüte mit der ersten Begegnung des Marquis eine seltsame, zunächst kaum merkliche Wandlung angehoben. Wie der Marquis die mechanische Rose betrachtete und berührte, wie er mir in die Augen blickte, dahinter einen Menschen zu ahnden, das hatte in mir etwas geweckt. Als hätte der Marquis da unter dem Jakob Keiner bemeißelten Grabstein die Überreste erstöbert von einem anderen, von jenem, dem zu fliehen, den zu töten, ich mich so lange und gründlich bemüßigt. Selbige gleichsame Exhumierung jedoch erweckte zugleich einen Schemen meines einstigen Willens, ließ durch meinen Geist wieder die Ahnung spuken, dass es Streben und Begehren geben könnte, statt Gleichgültigkeit gegen jegliches Schicksal, und rief, noch beunruhigender, jene grausamste Empfindung von allen wach, die Hoffnung. Die Hoffnung, dieser Marquis möge mich doch noch führen zur Erfüllung meiner alten Wünsche, meiner alten Gier. Wozu der Marquis seinen Teil durchaus tat, als er mein Zaudern bemerkend, sich hinzusetzen befleißigte, so viel sei euch versprochen. Eure Rose war eine famose Empfehlung. Doch in meinen Diensten sollt ihr Gelegenheit haben, euer wahres Meisterstück zu verfertigen. Und er lehnte sich vor und klopfte mir, seltsam lächelnd, mit der behandschuhten Rechten aufs Knie.